Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Wenn ein Immobilienunternehmen eine neue Software einführt, so ist das Prozedere oftmals wie folgt. Man schaut sich eine an, die am besten zu passen scheint, und dann wird versucht, die eigenen Strukturen da rein zu implementieren. Das funktioniert aber nicht auf Anhieb, deshalb muss die Software gecustomized werden, und jetzt wartet man einige Zeit und dann sind die Mitarbeitenden schon etwas angesäuert, weil alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ist das Problem behoben, dann kommen neue, weil irgendeine Schnittstelle unsauber ist. Also wird wieder gecustomized. Das macht man dann eine Zeit lang so weiter und oft funktioniert es dann nicht wirklich besser. Da hat man dann auf der einen Seite einen Geschäftsführer, der fragt, warum er denn so viel Geld rausgeschmissen hat für etwas, was nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite hat man eine etwas frustrierte Belegschaft. Das meint zumindest Daniel Kress. Er ist Abteilungsleiter Immobilienmanagement bei der Metropol Immobiliengruppe und ist dort für die kaufmännische und technische Immobilienverwaltung zuständig. Und er meint auch, dass es nicht so laufen muss. Er sagt, es ist wichtig, dass ERP-Lösungen offen sind. Auf der Real Estate Arena,
da war ich auch mit zwei Kollegen bei mir aus der Führungsrunde, und wir haben so einige Anbieter auch abgeklappert, haben uns einige Stände angesehen und wir waren dann doch zwischen erstaunt und entsetzt, dass es immer noch Lösungen gibt, die keinen Datenzugriff ermöglichen.
Eine API sollte inzwischen Standard sein, aber ist es längst nicht immer. Worauf ist noch zu achten, wenn man eine neue IT einführt, und was ist mit KI? Ein Beitrag zur Diskussion in dieser Limo-Ausgabe. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. So, guten Morgen, Daniel. Ein freudiges Kölle-Alaf nach Frechen. War ich früher immer im Schwimmbad? Ich bin ja aus Köln. Wie ist die Lage? Bist du wenigstens klimatisiert?
Morgen, Dirk. Nein, um es ganz kurz zu machen. Leider, ist ein kleiner alter Ventilator das Einzige, was mich hier so ein kleines bisschen aufrecht hält. Aber
Warum gehst du da nicht ins Büro? Wahrscheinlich habt ihr doch klimatisierte Büros bei deinem Arbeitgeber.
Wir haben bei Metropol klimatisierte Büros, ja. Aber die Podcast-Aufnahme ist tatsächlich der Grund, dass ich dachte, ein kleines bisschen mehr Ruhe wäre heute angebracht.
Oh ja, ja, sicher. Okay, alles klar. Ja, Metropol. Ihr befasst euch dort. Wir kommen auch gleich nochmal drauf, rauf und runter mit Digitalisierungsthemen. Jetzt mal die Frage, wie war denn dein Weg, dein beruflicher Weg hin zu diesen Themen? Warst du von vornherein ein Junkie oder hat sich das erst irgendwann entwickelt?
Zweiteres. Also ich bin den ganz klassischen Weg gegangen, habe eine Ausbildung als Immobilienkaufmann gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit auch nochmal ein BWL-Studium draufgesetzt. Bin dann so ein bisschen durch die verschiedenen Asset-Klassen geschwommen, von Wohnen über Einzelhandel, Büro, was man halt so mitnimmt, Logistik noch mit dabei gehabt und das auch in den verschiedensten Funktionen. Als Property Manager, Asset Manager, beides sowohl operativ als auch in Leitungsfunktionen, Center Management, Quartiersmanagement. Also ich habe so ziemlich, ja, das Großteil der Tätigkeiten, die man haben kann, abgedeckt. Digitalisierung kam dann ab 2018 ungefähr dazu. Da wurde ich gebeten, mitzuhelfen, ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen. Das habe ich dann gemacht. Und das lief ganz gut. Dann haben wir ein ERP-System eingeführt. Das war dann auch mein Projekt quasi. Und seitdem bin ich eigentlich immer wieder mindestens am Rande mit Digitalisierungsthemen beschäftigt. Mal auch so ein bisschen als Auswuchs meiner Führungsposition. Ich hatte auch eine kurze Zeit lang tatsächlich eine Abteilung, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt hat, der Digitalisierung des Immobilienmanagements. Und in meiner jetzigen Position habe ich das Glück, einfach beides sehr gut verbinden zu können. Also ich bin als Abteilungsleiter Immobilienmanagement nah an der Immobilie mit meinen Kollegen Und gleichzeitig kann ich das Team, die Abteilung, durch Digitalisierungsschritte einfach weiterbringen.
Sag mal, wenn ich es richtig verstehe, sitzt du ja auch an der Schnittstelle zwischen Asset Management, Property und Facility Management. Kann man das überhaupt so sagen? Oder wie würdest du das formulieren?
Also wir bilden im Immobilienmanagement mit drei Teams die berühmt-berüchtigten 360-Grad-Immobilienmanagement. Wir nehmen die Vermietung vor, die technische Bearbeitung und die kaufmännische Verwaltung. Wir haben eine Abteilung Bestand, die kümmert sich eben um die Bestandspflege, sage ich mal. Und das, die nimmt bei uns das Asset Management vor. Und dementsprechend bin ich da die Schnittstelle, kann man so sagen. Ja.
Wie schwingen die drei Bereiche miteinander? Lass es mal ein bisschen esoterisch ausdrücken. Läuft das alles reibungslos? Gibt's da Kommunikationsschwierigkeiten?
Es läuft grundsätzlich gut. Wir haben historisch, sage ich mal, noch die ein oder andere Insellösung, die wir uns auch jetzt in der Zukunft vorgenommen haben, nochmal besser anzuschauen. Und das ist natürlich immer ein Problem. Ne? Also Medienbrüche sind immer ein Problem. Wenn man, wenn die Abteilung Vermietung in einer Software arbeitet und dann manuell Informationsweitergabe in ein anderes System vornehmen muss, dann ist das ein Fehlerrisiko, das ist ein Potenzial. Das ist eine gute Frage. Das sind so Geschichten, die wir uns gerade angucken, um da eben wirklich noch effizienter zu werden. Genau.
Du hast ja gesagt, das ist ja auch ein Grund für unser Gespräch jetzt heute, dass du bei verschiedenen Themen in den Gesprächen mit alten Podcasts, mit Podcast-Teilnehmern, da wärst du gerne mal reingesprungen. Du hast auch keine Liste erstellt, jetzt wo. Aber du hast eine interessante Frage gestellt. Was passiert, wenn Digitalisierung auf die operative Realität trifft? Das ist interessant. Was ist die Realität, die operative Realität? Das sind unsaure Daten zum Teil, oder?
Ja.
Kannst du mal andere Probleme nennen, die sich da auftun?
Vielleicht, wenn man einen ganz typischen Fehler einmal skizziert. Ne? Also oftmals wird ja der Fehler gemacht, es wird ein Programm, eine Software, eine App, eine Lösung angeschafft und dann besteht der Gedanke, unsere Prozesse, unsere Strukturen müssen mit dieser Software da abbildbar sein. Ich persönlich finde, da ist schon mal ein großer Fehler, weil ich mir denke, alle diese Lösungen, die es auf dem Markt gibt, die bringen ja in der Regel eigene Strukturen mit oder eigene Lösungsansätze mit. Und ich finde, wenn man aus dem Gefühl heraus, haben wir immer so gemacht, die eigenen Strukturen und Prozesse unbedingt durchboxen will, nimmt man sich ja schon die erste Möglichkeit, Effizienzgewinne zu haben, indem man die eigene Arbeitsweise in Frage stellt. Das passiert meiner Meinung nach klassischerweise zu wenig. Also ich habe das in verschiedenen Unternehmen so mitbekommen. Oftmals ist die Reihenfolge folgende. Es wird eine Software sich angeguckt, die am besten zu passen scheint, die wird genommen. Dann wird versucht, die eigenen Strukturen und Prozesse da rein zu implementieren. Das funktioniert nicht direkt auf Anhieb, also muss die Software gecustomized werden. Das gibt man in Auftrag, wartet einige Zeit. Da sind die Mitarbeiter schon leicht angesäuert, weil alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dieser Fix bringt dann wieder 3-4 andere Probleme, weil irgendeine Schnittstelle unsauber ist, weil irgendwie eine andere Struktur so nicht greifen kann, irgendeine Redundanz geschaffen wird. Also wird wieder gecustomized. Und das macht man so eine Zeit lang so weiter, bis das Ding fast überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es ist tatsächlich ein oft gemachter Fehler. Und die Arbeit nur mit manuellen Zwischenschritten erfolgen kann, dann hat man auf der einen Seite einen Geschäftsführer, der einen fragt, warum habe ich eigentlich so viel Geld rausgepulvert für etwas, was nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite hat man Mitarbeiter, die sehr sauer gefahren sind, weil die halt sagen, hier werden dauernd neue Sachen reingebracht und nichts funktioniert richtig. Und ja, bitte.
Nee, ich wollte dazwischen fragen, was wäre denn in dem Fall jetzt der richtige Weg? Also wenn ich mir eine IT-Lösung anschaffe, dann müsste ich erstmal auf meine Strukturen schauen und dann gucken, ob die Software das umsetzen kann, oder?
Selbstverständlich, aber der Weg ist für mich ehrlicherweise das Ziel. Also was möchte ich eigentlich erreichen? Ich brauche eine klare Vision, die ich erstmal ein bisschen malerisch ausgedrückt, die ich dann erstmal am Horizont sehe. Aber ich brauche diese Vision klar. Ich muss schon klar wissen, was möchte ich erreichen. einer meiner Leib- und Magensprüche ist ja, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Also nur weil ich gesehen habe, dass irgendwo anders jemand mit einem Tablet rumrennt, unbedingt ein Tablet einzuführen, ohne genau zu wissen, was der Zweck dessen sein soll, ist auch ein gern gemachter Fehler. Das heißt, die Frage ist ja erstmal, wo möchte ich hin? Was ist mein Zielbild? Wie bekomme ich das Zielbild so gut wie möglich ausgemalt? Und dann muss ich schauen, was bietet mir die Lösung, die ich dafür geeignet finde? Und wo muss ich mich jetzt anpassen und wo kann ich das System anpassen, was ich mir anschaffen möchte? Und ich glaube, dann wird, und das ist inkrementelles Arbeiten übrigens, ganz klassisch, dann wird in der Regel ein ganz guter Schuh draus.
Das heißt, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin jetzt ein Unternehmer, der sich seine Visionen, seine Ziele gemalt hat. Dann, wie gehe ich dann praktisch vor? Dann gehe ich dann also ich habe meine Strukturen, ich sage, die Software soll das und das können. Dann gehe ich sie alle durch, die großen Anbieter und frage, könnt ihr das? Und im Zweifel sagt jeder ja. Dann habe ich ein Problem. Wie finde ich die optimale Softwarebude?
Tatsächlich durch Marktresearch vorführen lassen, anschauen. Ich finde halt, wie gesagt, immer open-minded bleiben. Das heißt also, alte Prozesse nicht blind über Bord werfen, aber auch nicht blind verteidigen, sondern wirklich schauen, deine Lösung macht das anders. Würde das für uns auch Sinn machen? So, statt wie gesagt, nein, haben wir immer so jemand, was die Köln so schön sagt, oder? Und einfach meine Prozesse da reinboxen. Ja, ganz einfacher Rhythmus eigentlich. Prüfen, verteidigen oder übernehmen.
Gut. Wie sieht es jetzt aus mit diesem Thema Change Management? Also du hast es ja eben angesprochen, eine Belegschaft, die sich verweigert, einen digitalen Weg, der vielleicht auch ein bisschen holprig ist, da mitzugehen. Welche Fehler werden denn hier gemacht? Ist es sinnvoll, diese Belegschaft möglichst früh schon mit einzubeziehen? Oder was kann man sonst noch machen, um hier im Bereich Change da die Leute nicht ins Nirvana laufen zu lassen?
Ja, auch da wieder, ne? Auch das ist mir immer wichtig. Ich finde, Digitalisierung ohne gut aufgesetztes Projekt und Change Management ist auch schwer erfolgreich durchzubringen, sagen wir es so. Das ist auch ein gern gemachter Fehler. Was das Change Management angeht, klar, wir können jetzt irgendwie Levin oder Cotta abspulen, aber ich finde, es geht da eher ums Zwischenmenschliche. Also ganz am Schluss ist es ein Menschenbusiness, abseits aller Theorien. Wir reden von Kollegen, von Mietern, Kunden, Eigentümern, Führungskräften, die alle irgendwie in einem Strang ziehen müssen. Und ich bin da ehrlicherweise einfach, ich habe da einen sehr pragmatischen Ansatz. Also zunächst mal, nebenher funktioniert nicht. Das ist auch das, was ich selber übrigens auch gemacht habe. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass ich selbst in meinen ersten Digitalisierungsschritten fürs Projektmanagement von Digitalisierung verantwortlich war. Und das habe ich nebenbei gemacht. Ich hatte meine Property-Management-Aufgaben und nebenbei hieß es, komm, bist doch ein schlauer Kopf, mach das mal. Ob ich dazu die Kompetenzen hatte, war weitestgehend ungeklärt und die zeitlichen Kapazitäten waren auch nicht wirklich vorhanden. Und es hat einfach dazu geführt, dass ich viel gelernt habe. So, das muss man schon sagen, aber halt durch Fehler. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch beim Data Cleansing zum Beispiel, kannte ich die Wichtigkeit noch nicht. Und Content Mapping habe ich on the fly daneben beigelernt und so. Und das ging alles gut, ist aber, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich Kollegen dazu befähigt, überhaupt die Digitalisierung mitzustemmen, wenn man ihnen dazu auch Verantwortung übertragen möchte. Und dafür auch die Anerkennung übrigens. Also so nebenher, man baut mal was ein und ach, der hat's dann halt gemacht. Das finde ich auch einen gravierenden Fehler. Also da fängt's, glaube ich, an. Welche Kollegen übernehmen eigentlich welche Aufgaben? Und ansonsten bin ich schon überzeugter Bottom-up-Vertreter in gewissen Grenzen. Ich finde, da ist es auch dann die Verantwortung der Führungskraft, da einen gewissen Rahmen vorzugeben. Das heißt also, natürlich müssen die Grundlösungen erstmal geschaffen werden. Und dazu müssen aber die Grundprobleme erstmal gekannt werden. Und schon dafür muss ich ja mit den Kollegen in Gespräche, das müssen auch echte Gespräche sein, das müssen Sachgespräche sein, keine Proforma-Gespräche, die meine persönliche Meinung irgendwie stützen sollen. Und so komme ich ja erst in Problemanalyse. Ich finde, um es ein bisschen harsch auszudrücken, ich finde es zwischen arrogant und vermessen, wenn eine Führungskraft meint, es besser zu wissen als die Personen, die jeden Tag operativ damit arbeiten. Das heißt also, ich muss mit diesen Menschen sprechen, ich muss da wirklich schauen, okay, wo habt ihr Probleme, was müssen wir verbessern? Und da muss ich als Führungskraft das irgendwie ins große Ganze gießen, muss Lösungen finden, die dazu passen und muss auch diese wieder in den Detailschritten mit meinen Kollegen einfach abstimmen, weil die es jeden Tag machen.
Und sag mal, ist Change Management eigentlich nur was für die Großen? Wahrscheinlich nicht. Das wahrscheinlich würde nur ein kleinerer Verwalterbetrieb die Sache nicht Change Management nennen, sondern anders. Dieses Miteinander reden oder die Mitarbeitenden ins Boot holen, das ist dann Change Management, aber auf einem anderen Level, ne?
Absolut. Also ich hatte vor, ich glaube, knapp 6 Wochen ein sehr erfrischendes Gespräch mit einem Geschäftsführer einer kleineren Hausverwaltung im Süden Deutschlands. Der hat einfach alles richtig gemacht. Muss man ganz klar sagen. Der hat unbewusst, ne? Also der hat eigentlich ein bisschen Hilfe gesucht und ich habe ihm ein Fachgespräch angeboten und habe das Gespräch strahlend verlassen, weil ich ihm einfach sagen konnte, du hast alles richtig gemacht. Er hat seine Kollegin aus der Buchhaltung genommen, okay, hat gesagt, guckt euch das an, wir gehen in die Vorstellung gemeinsam, macht euch Notizen, sagt mir Bescheid, was ihr anders haben wollt. Also eins mit Sternchen. Man muss da nicht immer, ja, aber das meine ich, ne? Das muss nicht immer nach Theorie und Lehrbuch. Wenn man einfach wirklich Wert darauf legt, die Menschen mit einzubinden, hat man, glaube ich, schon den größten Stolperstein beseitigt. Und das gilt auch für kleine Themen. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Immobilienmanagement haben wir das sogenannte Immobilienmanagement-Forum geschaffen, wo wir aus der Führungsrunde heraus, das heißt also meine Wenigkeit und meine Kollegen, die Teamleiter und mein Fachkoordinator für das Immobilienmanagement, wenn wir Lösungen schaffen, machen wir die zu ungefähr 98% fertig und stellen die dann in einem 2-wöchigen Termin der gesamten Abteilung vor. Jeder darf teilnehmen, keiner muss teilnehmen. Wer nicht teilnimmt, kann auch nicht dazu sagen. Dann hat das stillschweigend genehmigt, sage ich mal. Und das ist immer ganz gut, weil wir so nicht von oben herab irgendwas reinkübeln, sondern weil die Kollegen und Kolleginnen wirklich ein Mitspracherecht haben. Und ich finde das auch total wichtig, dass wir Führungskräfte da auch gechallenged werden. Ich finde das super, wenn da ein Kollege dann steht und sagt, hey, da habt ihr an irgendwas nicht gedacht. Und wir dann sagen müssen, hast du recht, nehmen wir mit, machen wir besser, nächste Woche rollen wir es aus. Auch das ist Change Management auf ganz kleiner Skala. Aber auch dadurch schafft man Beteiligung und vor allen Dingen schafft man die Effizienz, wirklich weiterzukommen in den Themen.
Kommen wir mal zum Thema KI. Jens Kramer, Kollege von mir, war jetzt gerade auf dem Promos-Kongress und der hat gesagt, in 5 Jahren wird es keine ERP-Systeme mehr geben. Also es könnte zumindest so sein, oder die werden sich so stark verändern, dass sie vielleicht völlig anders ausgestaltet sind. Nun braucht aber eine KI ja kontextreiche und strukturierte Daten und genau das liefert ja ein ERP. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Meine Meinung habe ich mir abgeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und einer meiner Lieblingskollegen, unser CDO, ein sehr cooler Typ, der meinte letztens, das ist ja schön, dass wir über Datenqualitäten reden, aber eigentlich, also wir wissen nicht, was die beste Datenaufbereitung für KI ist. Wir wissen aber eigentlich schon, dass es die Tabellenform, die der Mensch so kennt und die der Mensch als gute Datenform kennt, nicht ist. Und über diese Aussage meditiere ich selbst noch. Das ist ja lustigerweise genau das, womit wir angefangen haben. Wenn ich ein ERP einführe, sollte ich nach meiner Denkweise auch meine Prozesse in Frage stellen. Und eigentlich im Umgang mit KI machen wir schon weitestgehend das Gleiche. Also wir gehen von unseren Standards, von unseren Prozessen, von unseren Strukturen aus und wollen KI da irgendwie einbinden, ohne es wirklich verstanden zu haben und ohne zu überlegen, Mensch, macht das so überhaupt Sinn?
Ich glaube, der Schlüssel ist ja wohl, dass man ein ERP-System oder andere Software-Systeme sich nur anschafft, wenn die überhaupt offen sind für KI. Also wenn man da KI möglicherweise einbinden kann, wenn man es mal brauchen sollte und nicht irgendwelche Insellösungen, du hast es ja eben selber gesagt, schafft, die das nicht können, oder?
Grundsätzlich finde ich, also wir haben uns ja gesehen, wir waren ja letztens beide auf der Real Estate Arena. Ja. Da war ich auch mit 2 Kollegen bei mir aus der Führungsrunde. Und wir haben so einige Anbieter auch abgeklappert, haben uns einige Stände angesehen und wir waren dann doch zwischen erstaunt und entsetzt, dass es immer noch Lösungen gibt, die keinen Datenzugriff ermöglichen. Also da muss ich wirklich sagen, ich finde, eine API sollte mittlerweile Standard sein, weil wir sollten alle wissen, wie wichtig Daten sind und dass die Daten für den Kunden, das heißt in dem Fall jetzt für uns, einfach auch frei verfügbar und modellierbar sein müssen. Und für mich, die Entscheidung haben wir quasi direkt nach Verlassen des Standes zu dritt schon getroffen. Für mich fällt eine Lösung, die mir zum Beispiel Uploads in CSV-Dateien anbieten möchte oder die mir durch Abo-Modelle beschränkte Zugriffe auf meine Daten genehmigen möchte, fällt für mich einfach raus. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst. Also ich finde schon, um das Thema KI weder zu hypen noch zu vernachlässigen, finde ich, muss man sich insofern vorbereiten, dass man sagt, man kann immer wieder etwas installieren, etwas hinzunehmen und etwas auch ändern. Also wenn man jetzt mal überlegt, das gilt gerade auch für die KI selbst. Also wenn man mal überlegt, ChatGPT war vor, sagen wir rund 2 Jahren, der total heiße Kram, wurde dann völlig gnadenlos von Claude überholt, um es kurz zu machen, nur die eine. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Claude wieder so ein bisschen abgebaut hat. Also das bleibt ein Wettrennen tatsächlich. Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ich binde mir eine KI ein, binde mich da auch vertraglich irgendwo dran und gerade diese Lösung wird schlechter im Wettbewerb, ist das nächste.
Man liest ja da immer vom sogenannten Vendor-Lock-In. Die Wahl des falschen Systems könne teuer werden. Aber was ist denn das? Was ist damit denn gemeint? Was ist das falsche System für mein Unternehmen?
Das ist die Gretchenfrage.
Ja. Dafür bist du heute hier als Experte. Du musst mir jetzt antworten. Genau. Du musst sagen, das kommt darauf an.
Genau. Ich wollte tatsächlich sagen, juristische Antwort kommt darauf an. Nein, das weiß keiner. Was ist das ja? Also und da muss man wieder differenzieren. Also wenn wir jetzt über ERP reden, wenn wir über Kommunikationsplattformen für die Mieter reden, wenn wir über Dokumentenmanagement-Software reden oder sowas, da kann man schon sagen, wenn meine Lösung gewisse Dinge beinhaltet, wie gesagt, unter anderem eine Anbindung über eine API oder ähnliches, dann bin ich da schon recht zukunftssicher aufgestellt. Was KI betrifft, ist das wirklich Glaskugel auf dem Tisch, 2 Würfel daneben, Entscheidung fällen.
Ganz klar. Okay. Also das heißt, meine Lösung kann dann letztendlich sich immer noch als falsch herausstellen. Natürlich würde ich als Unternehmer das Risiko gerne minimieren. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe eine bestehende Softwarelandschaft in meinem Unternehmen und würde die gerne, ich sag mal, KI-fit machen oder so. Oder ich meine, geht sowas überhaupt? Muss ich dann zum Hersteller hingehen und fragen, inwieweit seid ihr KI-fähig? Ja, ist ja wahrscheinlich so, oder? Und mich möglicherweise auch von Komponenten trennen oder von Software trennen, die das eben nicht sind.
Teils, also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, Dirk. Jetzt machst du genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Also du hast ein Tablet gesehen, willst eins haben. Wofür du es benutzt, hast du dir die Frage wahrscheinlich schon nicht gestellt. Also KI-fähig, für was? Warum? Warum brauche ich KI im Unternehmen? Welche meiner Prozesse, welche meiner Strukturen werden
benutzt? Okay, ja.
Wenn wir zum Beispiel davon sprechen, ich mache einen KI-Anrufbeantworter, die Dinger gibt es mittlerweile gar nicht mal so selten. Das heißt, meine Kunden rufen eine Nummer an und bekommen gesagt, hallo, ich bin Daniel, ihr Metropol-Chatbot, bitte sagen Sie mir, wer Sie sind und was Sie für ein Problem haben. Der Kunde kann da ganz entspannt drauf sprechen. Ich bin der und der aus der an der Straße und hier ist ein Fleck an der Rad. Keine Ahnung. Und das kann der nachts um 3 machen und am nächsten Morgen hat der Kollege das Ticket zugeordnet zu sich in seinem Objekt in der Bearbeitung. Das ist total fein. Aber auch da gibt es ja Folgefragen. Das sind einfach auch zum Beispiel Wertfragen. Wir bei Metropol, hatte ich ja schon mal gesagt, wir legen großen Wert darauf, wirklich effizient und kundennah mit unseren Mietern umzugehen. Auch das ist einfach eine Wertfrage. Also möchten wir diesen Effizienzgedanken weiterverfolgen und damit unseren Kunden einen Schritt entgegenkommen, weil wir denen sagen, pass auf, du musst auch gar keine App mehr bedienen. Du kannst hier einfach anrufen und kannst in 30 Sekunden uns das auf einen Anrufbeantworter reden und nächsten Tag um 10.30 Uhr hast du eine Antwort. Oder entfernen wir uns damit von unseren Kunden, weil wir den noch mit einer Maschine kommunizieren lassen. Und das sind so Zielfragen und wie gesagt auch einfach eine Sache von der eigenen Wertigkeit, die man im Unternehmen haben will, die sollte man klären, bevor man sich überlegt, irgendetwas einzuführen.
Ja, es war so eine schöne Frage. Wie kann man seine bestehende Softwarelandschaft KI-fit machen? Und hast du mich jetzt drauf gedacht, hilft dir alles nichts. Du als Unternehmer musst dir erstmal eine Strategie erarbeiten, was du eigentlich willst. Und da, das heißt, diese Frage ist völliger Bullshit. Ich lasse aber wahrscheinlich jetzt doch mal drin, weil du hast mich ja dann wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ich möchte noch eine Frage dir stellen am Ende, bevor wir zu unserer Limo-Frage kommen. Du hast mal einen Vortrag gehalten zum Thema Digitalisierung als Selbstzweck. Darf es wirklich kein Papier mehr sein? Fragezeichen. Das war irgendwie so richtig schön provokativ. Das fand ich gut. Also, jetzt die Frage an dich. Darf es wirklich noch Papier sein in bestimmten Bereichen oder heißt Digitalisierung dann eben auch, verabschiede dich von allen Liebesbriefen, die du jemals geschrieben hast?
Ich habe da eine klare Meinung, aber vorher ein kleiner Disclaimer. Es handelt sich natürlich nur um Meinung, muss ich klar sagen. Wir wissen es
ja, klar.
Wir wissen es alle nicht besser. Ich war erst letztens bei einer Veranstaltung, da hat jemand sehr plakativ an die Wand geworfen, 3 Schritte, alles digitalisieren, was zu digitalisieren ist, alles automatisieren, was zu automatisieren ist, alles, es fehlt noch eins, noch eine dritte These. Mhm. Und die These kann man haben. Und er meinte ganz plakativ, wenn ihr nicht alles gnadenlos umsetzt, werdet ihr keinen Erfolg haben. Und ich habe eine ganz klare Antithese. Mhm. Das ist wirklich Meinung. Ne? Ich persönlich habe vor einigen Jahren zum Beispiel eine Übergabe-App eingeführt, also für Flächenübergaben, ne, dass man kein Papierprotokoll mehr hat, sondern direkt auf dem Tablet seine Übergaben machen kann, unterzeichnen kann, das Ding einfach schon rechtssicher. Also auch mittlerweile Standard. Ich habe das als Projekt gemacht und in den Top 3 war immer noch Klemmbrett mit Papier. Tatsächlich. Okay. Es sind 3, also ich hatte Top 6, dann kam Top 3, dann kam Top 1, ganz klassisch. Und es waren tatsächlich 3 digitale Lösungen unterm Strich, wenn man Kosten, Aufbereitung, Nachbereitung mit reingenommen hat, waren 3 digitale Lösungen einfach schlechter als ein Stück Papier mit einem Zettel. Und deswegen, deswegen auch diese bisschen steile These, ne? Also wer sagt denn eigentlich, also wenn man ein Meeting hat und die Essensbestellung geht mit einem Zettel und einem Stift schneller als mit einer App für jeden, warum nimmt man dann keinen Zettel und Stift? Ganz böses Mann.
Okay. So. Okay, dann ich kenne wirklich auch genau wie du sagst, ich kenne da wirklich auch Leute, die sagen, nee, alles, es geht jetzt alles. Papierloses Büro ist wirklich papierlos. Aber ich finde es ja interessant, deswegen auch mit dir zu sprechen, der du es anders siehst. Machen wir einen Punkt, Daniel, hier. Ich glaube, es muss sich jetzt auch jeder von den Zuhörern mal so seine Meinung bilden. Was ist jetzt eigentlich das Richtige für mich? Kommen wir mal zu unserer Limo-Frage. Wenn ich dir eine ausgeben würde, am Ende, das mache ich mit allen meinen Gästen so, und du schließt am besten mal die Augen, mit wem würdest du sie denn gerne trinken? Der muss auch nicht der Immobilienwirtschaft angehören, kann irgendjemandem angehören. Hast du eine Idee?
Elon Musk.
Ah, oh, interessant. Okay. Ja. Ja. Wow, wow.
Ist vielleicht
ja. kommt direkt unterhalb des lieben Gottes.
Ja, immer.
Genau. Ja, aber das ist gut. Ist
vielleicht nicht für jeden politisch korrekt, aber ich finde den, gerade deswegen finde ich ihn unheimlich interessant, weil der manche Sachen macht und sagt, wo ich mir denke, wie kannst du sowas tun, wie kannst du sowas raushauen, und dann macht und sagt er wieder Sachen, wo ich mir denke, du bist doch einfach turbogenial. Und mit dem mal eine halbe Stunde reden, um einfach mal ja selber mir ein Bild zu machen, ob der eher Richtung Dr. Jekyll oder Mr. Hyde tendiert, das fände ich einfach super spannend.
Ich glaube, das wirst du in einer halben Stunde gar nicht
rauskriegen. Ich glaube, dazu fehlen auch 3 Jahre.
Ja. Ja, Mensch, Daniel, vielen Dank. Ich bin gespannt, wohin der ganze KI und Digital-Hype noch führt. Wir beide sind keine Avatare, das ist ja auch mal ganz nett. Ich entlasse dich wieder jetzt in deine Hitze. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dich wiedergesehen zu haben.
Ja, liebe Limo-Fans, soweit ein Blick aus der Praxis. Fast würde ich sagen, ein unschätzbarer Blick. Denn das ist doch das Beste, was Ihnen und euch passieren kann, dass jemand auch über die Fehler erzählt, die er bei der Einführung einer neuen Software gemacht hat. Bleibt uns gewogen. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik, Severin Gutier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.